mega Ehre, dass ich bei euch sein darf, tatsächlich. Ich erinnere mich noch so zurück, ich glaube, es ist über 25 Jahre her. Daran merkt man schon, wie alt ich bin. Ich bin schon uralt sozusagen. Dass ich in Elbetal bei den Freaks war und dann war Remscheid immer so, das war so, wo man so hingeschaut hat, ja, die Remscheider Freaks, was die haben, ich weiß, das alte Gebäude von euch, wer kennt doch das alte Gebäude von den Remscheider Freaks? Oh, ist doch so 60% vielleicht roundabout, ne? Wunderbar, das war so so ein Ding, sowas mal zu haben, das war für uns ein Traum gewesen damals und so, das war unser großes Vorbild, unser Idol gewesen, die Remscheider Freaks, was die alles gemacht haben, mit Wolfgangs Bruder noch damals, mit Storch und so weiter und so fort. Das war richtig abgefahren. Und ich weiß auch noch, wie heute tatsächlich, als ihr dieses Gebäude bekommen habt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es ungefähr her, dass dieses Gebäude, Sie das habt, das hier? 12 Jahre. Ich war noch bei der Einweihungsfeier dabei tatsächlich gewesen. 12 Jahre schon her. Mega nice. Bisschen langsamer. Ich wollte mal kurz, ob's funktioniert. Alles klar. Dann ist gut. Ich habe die Angewohnheit, ab und zu mal zu schnell zu reden. Der Wolfgang hat es schon introduced. Deswegen bremst mich gerne. Und das soll ja auch was ankommen sozusagen an der ganzen Geschichte. Also mega cool, dass ich da sein darf bei euch. Und eine richtige Ehrenvorrecht für mich, nach so langer Zeit mal wieder bei euch zu sein. Wolfgang hat mich gefragt, Pastor Wolfgang, kannst du predigen hier über Nehemia? Ich dachte, über Nehemia predige ich super gerne, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich aus dem Alten Testament. Und ich habe die Predigt mal genannt über das Buch Nehemia, wo wir heute mal ein bisschen reinschauen wollen, nur kurz, natürlich nicht ganz ausführlich, ist ein sehr intensives Buch. Ich habe es mal genannt, Jesus-mäßiger Charakter verändert die Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war ja auch mal schon ein paar Jahrhunderte her, naja, ein paar Jahrzehnte, wie auch immer, irgendwann mal Teenager, ne, 15 Jahre roundabout, sowas in der Richtung. Und ich weiß noch genau, wie heute habe ich Jesus Freaks kennengelernt, ich wollte eine Sache, ich wollte die Welt verändern. Ja, das war so mein Ziel als Teenager. Ich will die Welt verändern. Ich frage mal kurz, gibt es irgendjemanden, der sich mal daran erinnern konnte, dass er auch mal die Welt verändern wollte? Früher oder so vielleicht? Ah, mega cool. Ich weiß, mit Ferry haben wir eine Zeit lang auch die Welt verändert. Also zumindest die Welt in Ennepetal und in Rüggeberg. Wir wohnten damals nämlich fast nebeneinander. Wir waren quasi, ja nicht die ganzen Nachbarn, aber wir wohnten in so einem kleinen Dorf gemeinsam. Haben dann Jesus Freaks gemeinsam gezeigt. War eine super Zeit gewesen. So viele Dinge, die ich lernen konnte. Von Wolfgang konnte ich so viel lernen. Ja, ich wollte die Welt verändern. Dachte, muss ich mit guten Leuten zusammen sein, von denen ich was lernen kann. Das war so mein Ansatz. Ich wollte die Welt verändern. Und dann stellt man sich also die Frage, welchen Beruf muss man denn jetzt eigentlich erlernen, damit man die Welt verändern kann? Gibt es irgendwie das Studium, vielleicht so Weltveränderer oder so etwas, Diplom in Weltverändererschaft sozusagen? Habe ich nicht gefunden. Wenn man so in christlichen Kreisen unterwegs ist, dann hört man manchmal so Dinge, wenn man das richtig machen will, dann muss man eigentlich Pastor werden. Ne? Also wenn du richtig die Welt, wenn du, was will ich, also du gibst viele Berufe, aber wenn es was Richtiges sein, musst du eigentlich schon Pastor werden, weil sonst, ja, ist auch gut, aber ist nicht so was Richtiges. Ne? Hat man auch vielleicht mal so gehört, denken, was ist das, wie wäre das, wie wäre es, wenn alle Christen Pastoren wären, hätten wir jeden Sonntag Pastorentreffen hier jeden Sonntag, wäre vielleicht auch ganz nett, keine Ahnung, ob es gut wäre. Und deswegen finde ich Nehemia so interessant, dieses Buch Nehemia, weil all diese ganzen Sachen stimmen eben nicht, denn da wird eins deutlich bei Nehemia: wenn du die Welt verändern willst, zumindest so ein bisschen verändern willst, so da, wo du Einfluss hast, dann ist es keine Frage deines Berufes, den du hast, und es ist zuallererst eine Frage deines Charakters. Und das soll das Predigtthema heute Morgen sein. Jesusmäßiger Charakter verändert deine Welt. Ihr könnt alle Weltveränderer sein. Ich habe mega Bock, Weltveränderer zu sein. Ich bin schon richtig alt, ich bin schon über 40 tatsächlich. Das muss ich erstmal selbst so realisieren. Ich bin erstmal in Therapie gegangen und so, als ich das alles so realisiert habe, Seelsorge. Ich bin jetzt über 40, oh, was mache ich jetzt damit und so weiter. Aber ich habe immer noch Bock, die Welt zu verändern. Ich habe noch viele Jahre vor mir, in Jesu Namen. Ja, und ich will was gestalten, ich will was machen, ich will die Welt verändern. Und ich habe im Buch Nehemia ganz viele spannende Dinge gefunden, wie man denn die Welt verändern kann. Und es hat nichts mit unserem Beruf zu tun, sondern es hat zuallererst mit unserem Charakter zu tun. Jesusmäßiger Charakter verändert deine Welt. Und da lesen wir dieses Buch Nehemia und das ist ganz interessant. Die meisten Leute denken, dieser Nehemia, das war so ein hypergeistlicher Typ und so weiter. Das stimmt aber gar nicht. Sondern das war Esra. Ja, das Buch Esra und Nehemia gehören eigentlich zusammen. Esra war so der Pastor, das war so der Priester, der hat all die ganzen geistlichen Sachen da gemacht. Und der Nehemia, das war eigentlich ein ganz normaler Typ. Ja, so einer wie Wolfgang oder wie Ferry oder wie ich oder wie Alex oder so. Ich habe ein paar Leute schon gesehen gerade hier. Ja, das war so ein ganz normaler Typ. Der war jetzt nicht irgendwie Priester oder sowas, irgendwie so was ganz Besonderes, irgendwie besondere Ausbildung. Das war ein ganz normaler Typ. Und der hat auch einen ganz normalen Beruf gehabt. Der war nämlich gerade, Mundschenk des Königs Artaxerxes gewesen. Auch ein witziger Name. Man muss dazu wissen, das Volk Israel war damals im Exil. Ja, die wurden verschleppt aus ihrer Heimat, aus Jerusalem, aus dem Land und wurden verschleppt ins Exil und mussten unter einem anderen König dort dienen und die Heimat war ziemlich kaputt. Also Jerusalem war kaputt, die Stadtmauern waren zerstört, da war alles, lag alles in Schutt und Asche. Das war richtig übel. Der hat also einen ganz normalen Beruf gehabt, der war Mundschenk, der Nehemia. Und nach der Situation, die wir da hatten. Und der war ein ganz normaler Mensch und hat einfach diesen Beruf ausgeführt. Und dann lesen wir in diesem Buch Nehemia, wie Nehemia von Gott angesprochen wird und sagt, Nehemia, ich gebe dir einen Auftrag, bau die Stadt wieder auf, bau die Stadtmauern wieder auf und schütze die Stadt wieder. Damals war es so, eine Stadt, die keine Stadtmauern hat, das ist wie ein Auto ohne Räder. Ja, das funktioniert nicht. Eine Stadt ohne Stadtmauern, da kommen Verbrecher, Feinde an und die machen die Stadt kaputt und so weiter. Keine gute Idee. Und deswegen war es ganz wichtig, diese Stadtmauern wieder aufzubauen, damit das Volk wieder eine Stadt hat, die geschützt ist. Und so ist er unterwegs und das ist mega cool, das zu lesen. Könnt ihr mal nachlesen, Buch Nehemia, 1., 2., 3., 4. Kapitel. Wie er dann strategisch vorgeht, ja zum König da geht und sagt, ey, du bist ja der König von meinem Land und so weiter, aber könntest du mir nicht vielleicht die Baumaterialien geben, damit ich die Mauer wieder aufbauen kann? Und so kostenlos. Irgendwie klappt das auf einmal, ja, der betet dafür und Gott berührt ihn irgendwie und auf einmal hat er voll die Gunst, ja, kriegt er noch so Briefe mit und kann sich aus den Staatswäldern da irgendwie so die Baumstämme alles abholen, was er so braucht und so weiter. Mega cool, wird freigestellt von seinem Dienst da und so weiter und kann zurück in seine Heimat gehen, die Stadtmauern wieder aufbauen. Dann lesen wir von einem total genialen Leiter, also wie der das gemacht hat, da kannst du echt was über Leiterschaft lernen, das ist richtig cool, wie er betet, wie er sich Gehör verschafft vor dem König, wie er dann sehr strategisch vorgeht. Und dann lesen wir, als er dann in Jerusalem zurück ist, wie er richtig was zu managen hat. Ja, also der ist so richtig so Multitasking unterwegs, ja. Auf der einen Seite, er muss die Stadtmauern wieder aufbauen. Die Stadt soll wieder geschützt werden. Es soll wieder Mauern haben. Es soll wieder eine echte Stadt sein. Auf der anderen Seite kommen gleichzeitig Feinde, die das gar nicht gut finden. Und die fangen an, irgendwie gegen die Bauarbeiter zu kämpfen, ja. Du kannst dir das so vorstellen. Da steht so diese Landsleute, ja, die er da so rekrutiert hat, die dann die Mauer wieder aufbauen. Die stehen da mit der einen Hand so die Maurerkelle in der Hand und bauen die Mauer wieder auf. Mit der anderen Hand so das Schwert in der Hand verteidigen die Feinde immer so, oh, da wieder ein Stein, okay, da ein Feind, das geht immer so hin und her. Also steht das in der Bibel drin. Das ist so die Situation, die sie haben, also eine echt herausfordernde Situation. Mauer wieder aufbauen, wenig Zeit, das Projekt muss gelingen und gleichzeitig Feinde von außen, die da irgendwie ärgern wollen. Gute Nachricht, das klappt ganz gut, die Feinde werden in Schach gehalten, die Feinde verschwinden wieder und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Man denkt so, wow, eine Gefahr ist gebannt. Feinde sind in Schach gehalten, die kommen nicht mehr wieder, die sind jetzt vertrieben, auch die machen nichts mehr und so weiter. Und kaum hast du ein Problem gelöst, ich weiß nicht, wie es euch so geht, kommt ein neues Problem und auf einmal ist das viel schlimmer als das alte. Ja? Kaum denkst du, eins hast du geschafft, eins ist endlich gelöst, ja, und dann wird es irgendwie noch viel schlimmer. So war es hier auch bei Nehemia. Dann passierte nämlich Folgendes, dann gab es nicht mehr Probleme mit außen, dann gab es Probleme innen drin. Probleme innerhalb des Volkes. Und die sind manchmal die, die größte Sprengkraft haben. Und so besonders klebrig, besonders schwierig wird's, wenn es dann auch noch um das Thema Geld geht. Wow, richtig eklige Probleme. Und das lesen wir in Nehemia 5, wo das alles genau beschrieben wird. Nehemia 5, ich habe es euch auch mitgebracht, könnt ihr hier lesen. Ab Vers 1 geht's los. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre Mitbürger. Was ich gerade erzählt habe. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter, wir brauchen aber mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Die hatten richtig Überlebenssorgen. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet, wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, ja, komplett Hypothek drauf, ne, alles voll, geht gar nicht mehr. Selbst Wolfgang als Banker hätte gesagt, keine Chance mehr. Ja, selbst die Sparkasse Remscheid hätte gesagt, Game over. Da geht nichts mehr. Wir haben alles beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch, hey, wir sind doch ein Volk. Wir sind vom selben Fleisch, vom selben Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade genauso wie ihre. Und doch, und jetzt kommt, stell dir das mal vor, jeder, der Kinder hat, ich habe auch selber Kinder, was hier steht, ja? Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wow, du hast keine Kohle mehr, musst deine Kinder in die Sklaverei verkaufen, um die Steuern zu bezahlen. Das ist schon heftig. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Schon alles verkauft, alles schon, ne? Es ist schon alles irgendwie wegen Insolvenz und so weiter abgeben. Also, eine richtig krasse Situation. Ich glaube, könnt ihr ungefähr nachvollziehen. Ich frage mal kurz, ist die Geschwindigkeit okay? Soll ich noch ein bisschen langsamer sprechen? Ja, doch ein bisschen noch. Also deutlich langsamer, ja. Bisschen, ja. Bisschen deutlicher, bisschen deutschlicher. Ja, alles klar.
Ein bisschen langsamer sprechen, okay.
Also wir haben hier Menschen, die werden von ihren eigenen Landsleuten unterdrückt. So besser?
Bisschen, ja, okay, alles klar.
Die werden von ihren eigenen Landsleuten unterdrückt. Und diese Ungerechtigkeit, ja, das ist wirklich so eine Sache, die steigt bis in den Himmel, so eine richtig üble Geschichte. Und dann kommt dieser Dauerbrenner, dieser Evergreen, ja? Feinde im Schach gehalten, alles gut. Und jetzt geht's um das, was immer am meisten Probleme verursacht, nämlich um das Thema Geld. Ah, ich liebe das. Immer das Gleiche. Und deswegen, die Bibel spricht an 800 Stellen darüber, ungefähr 25% allein dessen, was Jesus sagt, dreht sich nicht um irgendwie, keine Ahnung, was ich mache, mal guten Lobpreis oder sowas, sondern das Thema Geld. Das ist ein total zentrales Thema in der Bibel tatsächlich. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern, heute Morgen. Aber lass uns mal drauf schauen. Die Qualität unseres Christseins, wie wir unterwegs sind, misst sich nicht daran, wie hoch ich den Arm beim Lobpreis hebe oder wie laut ich bete oder wie leise oder wie schnell oder wie auch immer, wie schnell ich rede, sondern auch nicht so sehr, was du im Gottesdienst sonntags machst. Ja, Gottesdienst ist vielleicht 1,5 Stunden von der ganzen Woche, die hat ja viel mehr die Woche, sondern die Qualität deines Christseins misst sich im Alltag, da wo du unterwegs bist, das, was du im Alltag ganz praktisch machst. Wenn es um das Thema Geld geht, dann stellt sich oftmals die Frage für uns so, ja, bist du arm oder bist du reich? Also, ne, hast du viel oder hast du wenig Geld? Aber die Frage, die die Bibel stellt, auch im Nehemia-Buch lesen wir das ziemlich eindeutig, ist nicht die Frage, arm oder reich, sondern die Frage, bist du ein rechtschaffender Mensch oder nicht? Wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat? Jedem von uns, jedem Einzelnen, egal ob arm oder reich, hat Gott was anvertraut. Du hast was, ich habe was, du hast was, du hast was, wir alle haben etwas. Die Frage ist, wie gehen wir um mit dem, was Gott dir gegeben hat? Das ist die entscheidende Frage. Tun wir damit gute Dinge oder tun wir damit nicht so gute Dinge? Das ist entscheidend. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Ja? Du bekommst eine Gehaltserhöhung. Ja? Wer findet das Gedankenexperiment bis jetzt gut? Ja? Wolfgang, ja, habt ihr gehört? Ja, also hier, kurze Info an Jesus Freaks Remscheid. Also, okay. Ja. Also Wolfgang findet es gut. Wer will noch sagen, Gehaltserhöhung wäre ganz gut? Oh doch, beruhig mich, also sind noch wach die Leute hier und so. Also Gehaltserhöhung wäre ganz gut. Jetzt die Frage, wie gehen wir um mit dem Geld, was wir haben, was wir Jesusmäßig bekommen haben? Vielleicht denkst du gerade, ja, ich bekomme doch gar nicht so viel Geld. Es reicht, dass ich irgendwie das hinbekomme, was ich gerade irgendwie hinbekomme. Ich muss meine Familie ernähren, ich muss bei Aldi einkaufen, ich muss irgendwie die Miete bezahlen, den Strom und so weiter, wird ja alles teurer. Jetzt bekommst du 100 Euro mehr, Gehaltserhöhung. Jetzt die Frage, was tust du damit? Ja, setze ich es ein, damit ich irgendwie noch eine Sache vielleicht mehr machen kann? Oder nutze ich es für etwas Sinnvolles, Reich Gottesmäßiges? Sage ich vielleicht 50%, die gebe ich und 50%, die behalte ich und nutze das für mich und meine Family. Nur so ein Gedanke, kann man ja mal drüber nachdenken. Die Leute hier in Nehemia 5, die hatten eine klare Entscheidung getroffen. Die haben nämlich gesagt, wir nutzen unser Geld, um unserem Reichtum zu dienen, dass wir noch mehr bekommen und noch, dass irgendwie alles immer mehr und größer wird und so weiter. Aber es sollte doch eigentlich genau andersherum sein. Und das macht den Nehemia richtig wütend. Der wird richtig zornig. Da gucken wir jetzt mal rein. Nehemia 5 ab Vers 6. Da heißt es, da wurde ich sehr zornig. Ja, lass uns mal gemeinsam sagen, sehr zornig. Sehr zornig. Also er wurde richtig zornig, der Nehemia, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und ich klagte die Edlen, die reichen und tollen Leute, und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und er veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unseren Brüdern, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Ja, sie sind endlich wieder zurück aus der Gefangenschaft, sind wieder zu Hause in ihrer Heimat zurück. Mega cool. Aber, was dann? Und jetzt verkauft ihr eure Brüder, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da hatten die auch nichts mehr zu sagen, da fanden keine Antwort. Und dann kommt Nehemia und sagt, aber auch ich und meine Brüder, er spricht von sich selber, aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Nehemia sieht das Unrecht, da war echt übles Unrecht. Ja, die haben sich gegenseitig da irgendwie übervorteilt und ihre eigenen Kinder irgendwie als Sklaven verkaufen müssen und so weiter. Und er wird richtig zornig, der Nehemia. Vielleicht dachtest du ja immer als Christ, da darf man nicht zornig werden, da muss man immer lieb sein. Das ist übrigens nicht die Wahrheit. Als Christ darfst du zornig sein und manchmal solltest du sogar zornig sein als Christ. Und zwar richtig zornig, nämlich wenn es um die richtigen Sachen geht. Ich lege noch einen drauf. Es gibt viel zu viele Dinge, meines Erachtens, ja, in unserer Welt, in unserem Land, auch in unserer Stadt wahrscheinlich, da sollten wir besser mal zornig sein und nicht so einfach nur zugucken, was so ist und es einfach so gehen lassen. Da sollte mal jemand die Stimme erheben, denn Gott hat gesagt, er hasst Ungerechtigkeit. Er mag das nicht, wenn Sachen uncool laufen und es einfach so weiterläuft. Gott sucht Menschen heute im Jahre 2023, die ihre Stimme erheben und sagen, stopp mit dieser Ungerechtigkeit, stopp mit Menschenhandel, stopp mit Dingen, die überhaupt nicht cool sind, wo auch immer, im nahen Fern, stopp. Lass uns zornig sein und dagegen aufstehen. Gott sucht Menschen, die sich dieser Sache annehmen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Was sind denn die Dinge, ich fordere euch ein bisschen heraus, ich bin ja auch gleich wieder weg, ist das gut, also ich kann euch kurz herausfordern und gleich bin ich weg und seid ihr wieder alleine nächste Woche und so. Was sind denn die Dinge, wo ihr euch so, wo ich mich so typischerweise drüber aufrege? Ich hätte ein paar Beispiele mitgebracht. Was ist zum Beispiel, wenn dein neues Auto, falls du ein neues Auto besitzt, einen Kratzer in der Stoßstange hat und der Typ ist auch noch weggefahren und hat nicht Bescheid gegeben? Ja, da kann man richtig zornig werden. Oder wer verheiratet ist, ich bin zum Beispiel verheiratet mit einer Frau. Was ist, wenn deine Frau die Zahnpastatube falsch rum ausdrückt? Ja, nicht so, wie es richtig ist. Da kann man richtig zornig werden. Oder das Brotmesser noch da rumliegt mit den Krümeln in der Küche und die Kaffeetasse nicht in der Spülmaschine steht, sondern daneben. Da kann man richtig zornig werden. Habe ich schon erlebt. Natürlich habe ich von anderen Leuten nur gehört. Ich selber jetzt natürlich niemals. Da kann man richtig zornig werden. Oder machen dich und mich die Dinge zornig, die uns zornig machen sollten. Nämlich da, wo ein Unrecht herrscht, was bis zum Himmel schreit und wo Gott sagt, das ist nicht cool. Ich suche Menschen, die ihre Stimme erheben und diesen ein Ende bereiten. Und das ist genau der Unterschied. Wenn du die Welt verändern möchtest, dann ist es genau das. Nicht die Zahnpastatube verändert die Welt, sondern da, wo Ungerechtigkeit und Unrecht herrscht, dass wir aufstehen und sagen, stopp, ich kann das so nicht stehen lassen. Ich erhebe mich dagegen, ich tue was, ich greife an, ich werde aktiv. Ich bin ein Teil der Antwort, ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Was wir von Nehemia lernen können, ist ziemlich viel. Also es ist ein geniales Buch. Lest euch das mal in Ruhe durch, hört euch predigen darüber. Die ganze Sommerpause durchpredigen bis zum Dezember. Also es ist so geil, was alles drinsteht, dieses Buch. Also diese Details und so. Ich nehme so ein paar Sachen mal raus. Ja? Zum Beispiel hier in Vers 7 steht drin, als er richtig zornig ist und denkt, jetzt zeige ich es denen mal, die unterdrücken hier ihre eigenen Landsleute, nehmen die aus, übervorteilen die. Was macht er? Er nimmt nicht sofort die Brechstange und haut die alle kurz und klein. Wäre auch nicht vielleicht so cool. Sondern was macht er? Er, Vers 7, können wir hier mal sehen. Ich ging mit meinem Herz mit sich zu Rate. Ja? Also er handelt nicht wild drauf los, sondern er denkt erstmal nach. Auch ein wichtiges Prinzip, was immer wieder vernachlässigt wird. Erst denken und dann einen Moment warten und dann handeln. Viele Leute, ich bin einer davon, machen es immer andersrum. Erst handeln und alles Mögliche machen und nachher denken, oh, vielleicht hätte ich doch besser mal früher nachgedacht. Ja? Erst denken, dann handeln. Erst zuhören, dann reden. Die meisten Leute reden ganz viel und hören nicht zu. Ja? Erst zuhören, dann reden, erst denken, dann handeln. Nehemia macht das, Riesenvorbild für uns. Und dann lesen wir weiter. Steht er auf gegen das Unrecht. Er macht sich zum Anwalt der Schwachen und Unterdrückten. Und dann lesen wir in Vers 10, können wir auch nochmal hier sehen vielleicht, eins weiterklicken mal. Dann sagt er als allererstes, sagt er nicht, ihr Loser da vorne, ihr Schweine, ihr habt hier die Leute unterdrückt. Und was sagt er? Er sagt, aber auch ich und meine Brüder, wir haben Unrecht getan. Wo fängt er an? Nicht bei den anderen, er fängt an bei sich selbst. Vers 10. Aber auch ich und meine Brüder. Ein Hammerbeispiel von mega Jesus-mäßigem Charakter, der wirklich die Welt verändert. Und das ist so entscheidend, ja? Auch im Jahre 2023, das ist ja irgendwie 3000 Jahre später so etwas roundabout, es fängt immer bei uns an. Nicht bei den anderen und zeigen, ach guck mal die da vorne, die sollten mal, die müssten mal und würden die doch mal. Nein, es fängt immer an bei mir. Was kann ich tun? Auch ich und meine Brüder. Auch ich habe Mist gebaut. Ja, und auch ich habe Mist gebaut. Wahrscheinlich du auch, aber jetzt geht es erstmal um mich. Ich habe auch Mist gebaut. Und da fange ich an und da mache ich Wiedergutmachung. So ist es hier auch. Wir sehen, dass er sagt nicht nur Entschuldigung, sondern er sagt, er betreibt aktiv Wiedergutmachung da, wo er Fehler gemacht hat. Ein jesusmäßiger Charakter, das ist meine Botschaft heute Morgen, kann deine Welt verändern. Du kannst ein Weltveränderer sein und es basiert alles auf deinem Charakter. Das gilt für Ungerechtigkeit, es gilt für Unrecht in deiner Stadt, in deiner Umgebung, aber genauso auf der Welt und die ist ziemlich groß und da ist ziemlich viel Unrecht. Wir haben einen Auftrag. Und last but not least, bin jetzt auch am letzten Punkt angekommen, ein weiterer und letzter Aspekt dieses absolut inspirierenden, vorbildlichen Charakters, der wirklich die Welt verändert hat damals, bis zum heutigen Tag, guck mal, 3000 Jahre später, wir reden immer noch über Nehemia. Das ist schon krass. Das steht in Vers 14, ab Vers 14 bis 19. Und damit sind wir am Ende von dem heutigen Predigt auch angekommen. Da möchte ich gerne noch ein bisschen reingehen mit euch, mal schauen, was da alles drin steht. Ein paar ganz spannende Sachen drin. Vers 14, Kapitel 5. Er spricht weiter von sich selber. Auch ich, sagt er, auch ich, Nehemia, verzichtete von dem Tag an, als der König mich beauftragte, Statthalter, so eine Art Bürgermeister oder so etwas, in Juda zu werden. Ich verzichtete für mich und für meine Familie auf die mir zustehenden Abgaben eines Statthalters. Und zwar für die ganzen 12 Jahre. Ich lese das noch ein bisschen. Vers 15. Dagegen hatten die früheren Statthalter, die vor mir der Bürgermeister waren, dem Volk schwere Lasten auferlegt. Und neben Brot und Wein auch noch mussten die noch Silber als Abgabe geben und noch mehr Steuern und so weiter und so weiter und so fort. Selbst ihre Untergebenen hatten das Volk übervorteilt. Also auch noch vom Bürgermeister, die Mitarbeiter haben auch noch die Leute ausgeraubt und noch irgendwie mehr Steuern eingezogen, als eigentlich richtig war und so weiter. Ich aber, sagt er, habe selbst auch am Bau der Mauer mitgearbeitet und alle meine Männer waren ebenfalls dort bei der Arbeit versammelt. Der hat auch seine Leute mitgebracht. Wir alle haben kein Land gekauft. An meinem Tisch trafen sich 150 Vorsteher der Juden zum Essen, ganz abgesehen von den vielen Besuchern und so weiter. Dafür mussten wir täglich, jetzt wird es richtig vegetarisch hier, 6 ausgewählte Schafe und Ziegen und eine große Anzahl an Geflügel schlachten und zubereiten, damit die alle versorgt wurden. Alle 10 Tage wurden die Weinvorräte aufgefüllt, auch cool, vielleicht mag ich ein oder andere Wein hier. Und so weiter, also die hatten richtig da, haben die richtig versorgt, richtig gut versorgt. Dennoch, interessant, forderte ich mein Recht als Statthalter auf Abgaben vom Volk nicht ein, da die Arbeit ohnehin schwer auf den Menschen lastete. Mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe. Bis Vers 19. Nehemia war also 12 Jahre lang der Statthalter von Jerusalem, der Bürgermeister quasi gewesen. Und da gab es damals so eine Beamtenbesoldungstabelle, gab es damals auch schon. Da stand genau drin, als Bürgermeister kriegst du so und so viel Geld. Gab es damals schon so Gesetze und sowas, war alles schon geregelt. Und es stand ihm zu, er hatte ein Recht darauf, dieses Geld zu bekommen. Aber was sagt er? Und das ist total krass. Er sagt, ich verzichte darauf. Ich nehme die Kohle nicht von den Leuten. Ich verzichte auf mein Gehalt. Der hat das komplett ehrenamtlich gemacht, 12 Jahre lang. Die früheren Bürgermeister, die haben da hohe Lasten draufgelegt und viel Steuern und für sich selbst viel rausgeholt und so weiter. Er sagt aber, ich hätte es auch so machen können, stand mir zu, aber aus Gottesfurcht habe ich es nicht getan. Aus Gottesfurcht habe ich es nicht getan. Und ich frage mich manchmal, gibt es das heute eigentlich noch, Gottesfurcht, was so total positiv übrigens was ist, also gutes Wort, eine Gottesfurcht, die unser Handeln beeinflusst. Oder verhalten wir uns auch so willkürlich wie manche andere Leute, wie wir das damals gelesen haben, so meiner, mir, mich, Hauptsache ich habe genug. Was ist so unser Prinzip, was wir, wonach wir leben? Und meine Meinung ist die, wenn wir die Welt verändern wollen, da komme ich ja her, ich möchte die Welt verändern und es ist unsere Aufgabe, auch die Welt zu verändern, dann geht das nur mit einem Jesus-mäßigen Charakter, so wie Nehemia. Das macht den Unterschied aus. Nicht ich lebe für mich, sondern ich lebe und primär ist mein Leben dafür da, um anderen Menschen zu dienen. Das ist meine Aufgabe. Dafür möchte ich alles geben, dafür möchte ich alles investieren. Und großzügig zu sein, so wie Nehemia großzügig war. Ja? Gibt in der Bibel dieses Prinzip von dem Zehnten, können wir im Alten Testament schon nachlesen, wird im Neuen Testament wiederholt. Ja, das ist für mich Grundschule. Ja, ich gebe 10% von meinem Einkommen. Das ist so, ja, so Grundschullevel sozusagen. Ich kenne Leute, die geben 20%, die geben 30%, die geben 40%, die geben 50% ihres Einkommens weg. Sie sagen, Gott hat mich versorgt und ich bin großzügig. Das ist meine Einstellung, die ich habe. Das inspiriert mich. Ja? Grundschule ist okay, das ist Standard, 10% geben, klar. Aber ich möchte nicht 10, ich möchte 20, ich möchte 30, ich möchte wachsen da drin. Ich möchte an Großzügigkeit zunehmen mit dem, was ich tue. Ja, wenn die Möglichkeit kommt, ein Spendenaufruf kommt, irgendwas, hey, wir können was Gutes tun, wir können was geben, wir können so einer Situation helfen, dann möchte ich der Erste sein, der sagt, ich bin dabei. Warum? Weil Jesus-mäßiger Charakter deine Welt verändert, unsere Welt verändert und Großzügigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Und das beschränkt sich nicht nur auf Geld, Großzügigkeit, sondern auch auf meinen Einsatz, meine Zeit, meine Gedanken, meine Mitarbeit, mein Engagement, was tue ich. Und das begeistert mich so. Ich denke an bei uns in Wuppertal, an unsere Kirche, da gibt es Menschen, ja, die hatten wirklich nichts. Ich denke gerade an ein Ehepaar, die waren Hartz-IV-Empfänger. Die hatten eigentlich nichts. Aber was haben sie getan? Sie haben mit den Möglichkeiten, die sie hatten, ihr Bestes gegeben und die Welt verändert. Sie haben Leute zum Essen eingeladen, waren großzügig, haben Gastfreundschaft ausgelegt, haben sich um Leute gekümmert. Das hat ein Stück dieser Welt verändert. Mit den Möglichkeiten, die sie hatten, weil sie großzügig waren. Ich denke an jemand anders, der war Wirtschaftsmann, der war Geschäftsführer einer großen Firma gewesen, der hatte nicht viel Zeit, ja, aber der war busy, ne, immer arbeiten, busy, Geschäftsführer, immer ein paar tausend Mitarbeiter hatte der. Aber der hat Finanzen investiert, im großen Maß Finanzen investiert. Und als er dann irgendwann aus diesem Job rausgegangen ist, aus dieser Geschäftsführerrolle, hat er gesagt, ich investiere mich in die Kirche, und ich arbeite hiermit wie ein Angestellter. Ich habe meinen Job nicht mehr, brauche ich nicht mehr, ist irgendwie vorbei, ist beendet. Aber ich mache das komplett ehrenamtlich, ohne Geld dafür zu bekommen. Und hat bei uns am Gebäude mitgemacht, hat Bauprojekte verantwortet, das ganze Gebäude, die ganzen Gebäudesachen gemanagt bei uns in der Kirche. Und hat wirklich, hat die krasse Sachen, hat die Toilette sauber gemacht und das irgendwie, das war verstopft und so weiter, weiß ich noch wie heute, da die Scheiße quasi aus dem Rohr gezogen. Hat wirklich über viele Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet, mit 3-4 Tagen die Woche voller Arbeitszeit, wie ein Angestellter, wie Nehemia, aber er hat gesagt, ich verzichte auf das, was mir eigentlich zustehen würde, ich mache das komplett ehrenamtlich. Und dann hat er sich irgendwann einen neuen Job ausgesucht und das Kriterium bei diesem neuen Job war, wie kann ich einen Job finden, der gut vereinbar ist mit meinem starken ehrenamtlichen Engagement. Wie kann ich einen Job finden, wo ich vielleicht nur Teilzeit arbeite, vielleicht nur, weiß ich was, 4 Tage, 3 Tage die Woche, geht ja heutzutage alles ziemlich einfach, bei den meisten Stellen zumindest, und mich trotzdem voll in die Kirche engagieren. Eine Sache ist mir wichtig heute Morgen. Es geht nicht um deine Möglichkeiten. Ja, habe ich viele Möglichkeiten, habe ich wenig Möglichkeiten, habe ich viel Geld, habe ich wenig Geld, habe ich viel Zeit, habe ich wenig Zeit, habe ich dieses, habe ich jenes. Man ist ja immer so schnell dabei zu sagen, ja, kann ich nicht, geht nicht, weil habe ich ja alles nicht, ist bei mir anders, geht nicht und so weiter. Aber ich bin sicher, jeder von euch hat was. Ganz unterschiedlich, ja? Die meisten von euch kenne ich ja gar nicht. Aber du wirst was anderes haben als du. Wolfgang ist was anderes als Ferry. Alex ist was anderes als, keine Ahnung, da hinten an der Technik sehe ich gerade nicht, irgendjemand. Ja, jeder hat was anderes, aber jeder von uns hat was. Und die Frage ist, was ist unser Charakter? Setzen wir das ein, was Gott uns gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die wir haben, um die Welt zu verändern, um das Reich Gottes hier hinzubringen, den Auftrag, den wir haben, das Reich Gottes wirksam zu machen, spürbar zu machen, erlebbar zu machen? Oder sagen wir,
ich kann ja auch nichts machen. Es geht nicht um viel oder wenig, es geht um die Frage, habe ich einen Jesusmäßigen Charakter, der zuerst nicht an sich selbst denkt, sondern zuerst an den anderen denkt. Und das ist der Weg, wie Gott die Welt verändern möchte. Gott hat einen Plan. Er möchte die Welt verändern, zum Guten hin. Und er sucht dich und mich als Mitstreiter genau dazu. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In meinem Herzen, ich habe eine ganz tiefe Sehnsucht in meinem Herzen. Ich möchte, dass meine Stadt, dass mein Land verändert wird. Ich möchte, dass Menschen Leben in Freiheit finden. So viele Menschen, die das nicht haben. Ich habe so eine Sehnsucht in mir drin, dass Menschen verändert werden, dass Menschen aus nicht guten Situationen rauskommen und das erleben, was Gott für sie hat. Zumindest ein Stückchen davon erleben. So eine Sehnsucht so tief in mir. Und ich wette, in Remscheid, ich kenne die Stadt nicht so gut, ist es ganz genau. Es gibt so viele Dinge, wo Gott sagt, ich habe eigentlich einen anderen Plan für diese Menschen. Ich habe eigentlich einen guten Plan für diese Menschen. Für junge Menschen, für alte Menschen, für mittlere Menschen, für reiche Menschen, für arme Menschen. Und ich habe eine Sehnsucht in mir drin und vielleicht hat der eine oder andere diese Sehnsucht auch für Remscheid, für die Menschen hier in dieser Stadt. Eine Sehnsucht, dass Gottes Plan Wirklichkeit wird für Remscheid, für die Menschen dieser Stadt. Und ich glaube, dass auch diese Kirche, neben vielen anderen Kirchen, seid ihr eine von mehreren, einen Auftrag hat für diese Stadt, ein Leuchtturm zu sein. Nicht nur irgendwie einfach da zu sein, dass es irgendwie euch gut geht. Nein, ein Leuchtturm zu sein für Menschen, für diese Stadt. Ein Leuchtturm zu sein von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von dem Leben, was Gott für jeden einzelnen Menschen hat. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und was braucht Gott dazu? Was braucht diese Kirche? Das brauchen die Jesus Freaks Remscheid dafür. Sie brauchen Menschen, die genauso wie Nehemia unterwegs sind. Es braucht im Jahre 2023 genauso Nehemias, die sagen, ich gebe alles rein. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich gut dastehe. Es geht nicht darum, dass ich viel Geld habe. Es geht darum, dass ich für andere Menschen da bin. Dass mein Charakter Jesus-mäßig ist. Dass ich mich investiere, meine Zeit investiere. Vielleicht gibt es Menschen hier, das irgendwie so, als ich gebetet habe, immer wieder gehabt, dass ich diesen Gedanken hatte irgendwie. Vielleicht gibt es Menschen, die ganz früher, weiß ich was, vor 20 Jahren, 30 Jahren, 10 Jahren, keine Ahnung was, vielleicht als Teenager oder so irgendwie, mal gesagt haben, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Mach mit mir, was du möchtest. Ja, wenn du mir sagst, ich soll als Missionar nach Usbekistan gehen, dann gehe ich als Missionar nach Usbekistan, wo ich noch nicht mal weiß, wo das ist. Ja, mach mit mir, was du willst. Wenn dich das betrifft, kann ich dir eins sagen, du bist heute nicht in Usbekistan, du bist heute in Remscheid. Hier ist nicht Usbekistan. Heißt also, du hast Gott was gesagt, aber es hat sich nicht so entwickelt. Es ist irgendwie anders gelaufen, das ist völlig okay. Vermutlich wollte Gott dich nicht in Usbekistan haben, sondern genau in Remscheid. Aber was ist mit dem Versprechen, dass du Gott gegeben hast? Wo du Gott gesagt hast, hey Gott, ich bin für dich da. Ich investiere mich. Ich gehe nach Usbekistan, da sind vielleicht nicht die Umstände so toll wie hier. Da habe ich nicht so viel Leben und Überfluss und alles Mögliche und so viel Annehmlichkeiten wie hier in Deutschland. Usbekistan ist ein Land, das ist vielleicht ein bisschen, naja. Dein Commitment hast du Gott gegeben, du hast es Gott versprochen. Und vielleicht beruft Gott den einen oder anderen heute Morgen, heute Mittag. Sagt, hey, ich erinnere dich zurück an das, was du mir damals versprochen hast. Und sagt, ich will für dich alles geben. Wenn du mich als Missionar rufst, mache ich das. Wenn du sagst, ich gehe nach China, ich gehe nach China. Und Gott sucht heute Leute im Jahr 2023, die genauso wie Nehemia sagen, es geht nicht um mich. Ich habe einen Auftrag von Gott bekommen. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ja, Gott hat mich damals mich dazu berufen oder hat mir irgendwie, ich habe das Gott gesagt, ich wäre bereit, das zu machen, aber Gott hat dieses nicht ausgeführt. Ich bin ja immer noch hier. Und die sagen, ich bin heute im Jahr 2023 jemand, der sagt, ich möchte auch mich investieren. So wie in Nehemia, vielleicht wie ein Halbzeitler, Vollzeitler, Teilzeitler, wie auch immer, wie in Wolfgang, wie andere Leute hier, die mehrere Tage für die Kirche aktiv sind, Gutes tun, das Reich Gottes bauen, und auf ihr Geld, was ihnen eigentlich zustehen würde, verzichten. Bei uns in der Kirche gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, ich reduziere meinen Job. Ja, die haben einen Job bei der Stadt zum Beispiel, denke ich gerade an jemanden, die Anna zum Beispiel, einen Job bei der Stadt, einen guten Job im Jobcenter. Die hat gesagt, ich sage beim Jobcenter Bescheid, ich arbeite nur noch 4 Tage die Woche, reduziere meine Zeit, reduziere mein Geld. Wir können so irgendwie auch auskommen. Klar, wir können vielleicht nicht mehr alles machen, haben ein bisschen weniger Geld, logischerweise. Ein Tag weniger Arbeit, ein Tag weniger Geld. Aber ich reduziere meinen Job, wozu? Damit ich meinem Herzensanliegen nachfolgen kann. Ich will einen Tag mehr mich in die Kirche investieren. Nicht nur sonntags, nicht nur nach Feierabend. Einen ganzen Tag unter der Woche bin ich da wie ein Angestellter. Ich denke an Marcel aus unserer Kirche, der gesagt hat, ich reduziere meinen Job, ich möchte Menschen dienen. Engagiert sich für junge Menschen. Mega, mega genial. Hat mehrere kleinen Gruppen, ist in vielen Leuten richtig, richtig gut dran. Macht einen Hammerjob, genau weil er das gesagt hat. Ich denke an Elli, die an ihrer Schule ihre Sozialarbeiterstunden reduziert hat. Einen Tag die Woche gesagt hat, ich bin nicht in der Schule aktiv, macht mir dann nur 4 Tage. War gar nicht so einfach hinzukriegen. Und die gesagt hat, ich möchte Menschen dienen. Ich verzichte auf Geld und arbeite in der Kirche mit, an dem Reich Gottes, weil mir das so sehr auf dem Herzen liegt. Und verzichte ich auf Geld und arbeite dort mit wie ein Angestellter, ein Teilzeitangestellter, der aber kein Geld dafür bekommt. Warum? Weil ich eine Sehnsucht in mir drin habe. Eine Sehnsucht in mir drin habe. Das Reich Gottes soll sichtbar werden. Das Reich Gottes soll wirksam werden. Und vielleicht bist du heute hier, heute Morgen. Ich bin ja gleich wieder weg. Und Gott hat dich angesprochen, schon vor langer, langer Zeit. Und jetzt schließt sich so ein Kreis, wo du damals Gott gesagt hattest, hey, ich bin da. Mach mit mir, was du willst. Ich bin bereit, auf Sachen zu verzichten, auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Sagt Gott heute wieder, im Jahre 2023. Erinnere dich an das, was du mir damals gesagt hast. Und er fordert vielleicht den einen oder anderen, nicht alle, auf gar keinen Fall, aber vielleicht den einen oder anderen heute Morgen heraus, genau damit. Hey, bist du bereit, einen Tag, 2 Tage von deiner Woche zu geben, eine Zusage zu machen an Wolfgang, zu sagen, Wolfgang, ich bin da, einen Tag, 2 Tage die Woche, ich verzichte auf meinen Job, ich reduziere meine Zeit ein bisschen und bin hier aktiv und ich will diese Kirche mitbauen, weil ich eine Sehnsucht in meinem Herzen habe. Ich möchte, dass Menschen das Leben in Freiheit erleben. So viele Menschen in Remscheid, die das unbedingt brauchen, die unbedingt die Liebe Gottes erleben sollten, die unbedingt Freiheit erleben sollten, die unbedingt einen Schritt weiter in das hineinkommen sollten, was Gott an guten Dingen für sie hat. Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn ihr noch nicht steht. Der eine oder andere steht ja schon. Und lass uns beten. Lass uns hören. Lass uns schauen, wo spricht Gott dich heute Morgen an, mit den verschiedenen Punkten, die ich gesagt habe. Wo spricht Gott dich heute Morgen an? Lass uns einfach ja, vor Gottes Thron kommen, in seine Gegenwart kommen, einfach Gott zuhören.